es gibt tatsächlich auch, ich hoffe, dass mir das nie jemand zum Probieren geben wird, ein Currywurst-Gin.
Was?
Wo tatsächlich Wurst drin ist als Was? Botanical.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcast, der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Ich habe heute den lieben Jens hier am Start. Ich kann mit Stolz sagen, dass Jens eine Person ist, die ich vegan gemacht habe. Kann man so sagen, oder? Schon ein bisschen,
ja,
ne? Schon
doch, kann man so sagen, ja.
Auf jeden Fall habe ich Jens hier heute im Interview und ja, stell dich auch erstmal selber vor und erzähl vielleicht nochmal in deinen Worten deinen Weg zum Veganismus.
Ja, hallo, ich bin Jens. Ich bin, muss man sagen, wie alt man ist in diesem Podcast?
Ich möchte, dass die Leute das wissen, aber musst du das nicht sagen.
Ich bin 30 und ich habe beruflich mit Spirituosen zu tun.
Genau, darum soll es heute auch gehen.
Genau. Ja, also ich verkaufe Spirituosen, ich rede gerne und viel über Spirituosen, also ich mache Verkostungen und sowas alles und ja, darüber wollen wir heute ein bisschen reden, aber erstmal kurz mein Weg zum Veganismus. Ich weiß gar nicht, ob man das Weg nennen kann. Das ist so eine Sache, wo ich mich, also wo ich seit längerer Zeit wirklich oder schon seit ziemlich langer Zeit sogar gedacht habe, ja, so eigentlich ist das ja irgendwie die einzig moralisch wirklich vertretbare Art und Weise, sich zu ernähren, die vegane Ernährung. Ja, ich denke, die Gründe wurden in diesem Podcast schon häufiger dargelegt. Aber wie es halt so oft ist, ne, es fehlt einem so ein bisschen das letzte Quäntchen. Und quasi der tritt in den Hintern, zumindest der imaginäre. Und ja, du hast schon recht, du bist da ein bisschen dran schuld oder ziemlich stark sogar dran schuld, weil du mir einmal die Frage gestellt hast, sag mal Jens, oder keine Frage, sondern die Aussage getätigt hast, sag mal Jens, ich verstehe nicht, dass du nicht vegan bist. Und dann musste ich ja irgendeine Antwort geben und ja, die Antwort war eigentlich war einfach, was habe ich gesagt?
Du bist einfach zu faul.
Bin zu faul. Ja. Und diese Antwort, die war unfassbar ehrlich. Und gerade deswegen hat sie mir selbst natürlich so zu denken gegeben. Und ja, ein paar Wochen später habe ich einfach mal mit angefangen. Und das ist jetzt, das muss man natürlich auch dazu sagen, noch nicht lange her. Ich ernähre mich jetzt seit anderthalb Monaten vegan, aber in dieser Zeit fällt es mir extrem einfach und das vielleicht als Ermutigung an alle, die auch noch mit sich strugglen und die so denken, oh Mensch, aber nee, das schaffe ich nicht, so viel Verzicht und so. Also klar, ich bin privilegiert, ich lebe hier genau wie Cara in Berlin. Ja, klar, da gibt's eine sehr, sehr große Auswahl an allem, aber trotzdem, probiert das einfach aus, traut euch, also es ist wirklich einfach. Echt easy zu machen.
Easy peasy.
Ja, easy peasy.
Ja, also mich hat es auf jeden Fall sehr gefreut, weil ich eigentlich auch nicht so damit gerechnet hatte. Es war jetzt auch kein aktiver Versuch, dich umzustimmen, ehrlich gesagt, diese Frage. Aber ich finde es sehr cool, ich freue mich sehr.
Es war auch Alkohol im Spiel, glaube ich, bei dieser Frage, was uns zum Thema
kann schon sein,
der heutigen Folge bringt.
Genau, aber weil das ja dein Spezialthema ist, Spirituosen, sprechen wir da heute ein bisschen drüber. Und ich glaube, so vielen ist schon irgendwie mittlerweile bewusst, also mir war es am Anfang nicht bewusst, aber vielen ist, denke ich, mittlerweile bewusst, dass sowas wie Wein nicht immer vegan sein muss. Teilweise auch ausländisches Bier.
Stimmt, wenn es nicht nach dem Reinheitsgebot
genau,
gebraut ist.
Genau, das auch oft Wahnsinn,
auch irgendwelche Filtermittel und
genau.
So.
Und Wein wird halt oft durch Fischgelatine gefiltert beispielsweise oder auch mit Milchsäure behandelt, so ein Zeugs. Das habe ich halt jedenfalls irgendwann herausgefunden und war ein bisschen schockiert, weil ich das so gar nicht erwartet hätte. Genauso übrigens bei Säften. Da gibt es auch vegane Varianten. Aber tatsächlich gibt es noch viel mehr, wovon ich jetzt auch gar nicht mal so unbedingt eine Ahnung hatte oder auch noch keine Ahnung haben werde, weil ich habe diese Folge nicht geplant. Die Infos gibt Jens gleich. Was ich letztes Jahr erfahren habe, da habe ich ja auch mein Bartending-Programm gemacht, worüber wir uns auch übrigens kennengelernt haben. Und da gab es diese Sache mit dem Mezcal. Ich wusste vorher, glaube ich, nicht mal, was Mezcal ist. Mhm. Also, nee, ich hatte vorher sowieso noch nie davon gehört und dann gibt es halt so echt eklige Herstellungsweisen, wo ich saß und ich habe das so gelesen und ich war so, es ist so ekelhaft. Aber ja, kannst du mir ja erstmal hier kurz erzählen, was da für Tiere bei der Herstellung eingesetzt werden.
Das ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich und manche fragen sich jetzt Mezcal, so das habe ich vielleicht auch noch nie gehört, warum fangen die jetzt mit Mezcal an und reden nicht über Spirituosen, die ich jeden Tag im Supermarkt sehe und vielleicht kaufe und von denen ich wissen will, ob die vegan sind oder nicht. Kommen wir auch noch dazu. Ich finde aber tatsächlich so, Mezcal ist für mich so das Thema, was irgendwie bei manchen Sorten am augenfälligsten ist, weil ich eben so aus der Spirituosen-Ecke komme. Das ist vielleicht auch nochmal was, was irgendwie den Blickwinkel ein bisschen erklärt. Ich bin zwar jetzt inzwischen jemand, der sich vegan ernährt, aber wenn ich jetzt hier irgendwas über die Spirituosen erzähle, dann halt definitiv nicht als vegane Person, die sich irgendwas dazu rausgesucht hat, sondern als jemand, der über die Spirituosen-Seite da hingekommen ist.
Also noch ein bisschen Experte.
Und so über die Herstellung einfach sich viel mit der Herstellung beschäftigt hat. Mezcal, die einen oder anderen von euch kennen das vielleicht auch, so eine Agavenspirituose aus Mexiko, und ihr braucht keine Angst haben, wenn sich jetzt einer denkt, boah, aber Mezcal trinke ich wahnsinnig gerne, weil ich weiß, Cara mag es nicht wirklich, aber es gibt auch... Es gibt sehr viele Fans, es wird auch immer größer, wir merken das auch im Laden, dass immer mehr Leute sich Mezcal kaufen, um zu Hause damit zu mixen, und die allermeisten Mezcales sind vegan.
Ist das die Mehrzahl? Mezcales?
Mezcales, ja.
Das klingt so falsch.
Und die allermeisten davon sind vegan. Ja, ist schon mal gut. Aber es gibt halt bestimmte Stile, wo man halt dezidiert sagen kann und das irgendwie noch deutlicher sieht als bei anderen Spirituosen, die sind halt nicht vegan. Und ich glaube, wer schon mal überhaupt was von Mezcal gehört hat, hat wahrscheinlich schon mal von Mezcal de Gusano gehört oder vielleicht nicht mit dem Begriff, aber es gibt Mezcal, wo so ein Wurm drin ist.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist der mit Wurm.
Ja, das ist der mit Wurm.
Ich dachte erst, die verarschen mich, als ich das gelesen habe. Und dann war da aber dieses Bild. Da ist ein Bild, ne? Ja, das ist ein Bild. Und ich war so, okay, interessant. Warum ist da nochmal da drin?
Ja, aber sie verarschen dich tatsächlich ein bisschen. Das ist das, was ich damit sagen will. Also es ist Mezcal de Rosano, da ist eben so ein Wurm drin. Das ist eigentlich kein Wurm, eigentlich ist es eine Schmetterlingslarve, die da drin ist. Und dazu ist einfach zu sagen, vielleicht, das haben sich vielleicht auch schon Leute eh mal gefragt, was hat es eigentlich mit dem Wurm auf sich? So, ne? Ist ja vielleicht irgendwie ein bisschen unklar. Ja, das ist einfach ein Marketing-Gag. Ja, es gibt verschiedene Herleitungen, wo das herkommen kann. Ja, es gibt verschiedene Herleitungen, wo das herkommen kann. Irgendwie Überprüfung des Alkoholgehalts. Ne? Wenn der Alkoholgehalt hoch genug ist, wird der Wurm halt konserviert. Dann zerfällt der da drin nicht.
Da gab es noch was anderes, ne? Ich habe schon wieder vergessen.
Ja, da gibt es auch noch was anderes. Da gibt es so ein paar Herleitungen. Aber da brauchen wir uns auch gar nicht drum zu kümmern, weil wichtig ist, dass das ein reiner Marketing-Gag ist. Und wichtig ist, dass mir kein empfehlenswerter Mezcal mit Wurm bekannt ist. Also ja, das ist ein Marketing-Gag für nicht ganz so guten Mezcal. Das heißt, von Mezcal, in dem ein Wurm schwimmt, sollte man definitiv auch als nicht-vegane Person einfach die Finger lassen, ja, weil man da nicht viel Spaß damit haben
nicht
wird.
Kaufen.
Ja?
Hast du es mal probiert?
Ich habe auch mal einen probiert. Ja.
Und war nicht geil.
Und nee. Das war weit weg von geil. Also man merkt diesen Wurm logischerweise geschmacklich überhaupt nicht, aber der Mezcal ist halt einfach nicht gut.
Okay.
Ja, der ist halt einfach... ja, qualitativ zu vernachlässigen, sag ich mal. Viel, viel spannender ist beim Mezcal eine andere Kategorie, die auch im sehr hochpreisigen Segment dann angesiedelt ist, und das ist Mezcal de Pechuga.
Mit der Hühnchenbrust.
Ja, genau. Weißt du das noch, wie das geht mit der Hühnchenbrust?
Naja, die wird doch in dem Dings Brennblase aufgehangen, dass der dann da durchzieht und so die Aromen da mitnimmt. Ist das eigentlich eine gebratene Hühnchenbrust oder eine rohe?
Habe
ich mich so gefragt.
Also traditionellerweise eine rohe.
Weil das hat auch keinen Geschmack, so ein großes Stück Fleisch.
Ich habe von einem Hersteller gelesen in Beschreibungen der Herstellung, dass ein gekochtes Stück Fleisch verwendet wird. Traditionell ist es aber überwiegend eine rohe Hühnchenbrust. Und es geht aber nicht so sehr um den Geschmack des Stückes Fleisch, als vielmehr darum, dass man in die Brennblase außerdem, zusammen mit dem schon zweimal destillierten Mezcal, noch ganz viele aromatisierende Zusätze reingibt. Ja, also da kommen irgendwelche Orangen rein und verschiedene Kräuter und Gewürze und so weiter.
Okay, aber wozu dann die Hühnchenbrust? Das ist doch...
Und die Hühnchenbrust mildert die Aromen wieder ein bisschen ab, dass es halt nicht ganz stark danach schmeckt, sondern nur ein bisschen.
Und das kann man nicht anders vegan hinkriegen.
Ja, warte mal, weil auch darum geht es eigentlich nur in zweiter Linie. Ich habe nämlich mich da mal auch vor gar nicht so langer Zeit mal ein bisschen damit beschäftigt, wo kommt das Ganze eigentlich her. Das wusste ich lange auch nicht. Ursprünglich ist diese Herstellung von Mezcal de Pechuga, und Mezcal de Pechuga, also mit dieser Hühnchenbrust, Pechuga de Pollo, ist nur das häufigste. Ja, es gibt auch noch Sorten, wo dann irgendwie eine Lammkeule drin ist und so weiter. Es gibt das mit verschiedenen Stücken Fleisch. Ja, und der Ursprung dessen ist eigentlich, also es geht sehr, sehr lang zurück, das ist eine Art Opferritual.
Ach krass.
Ja, also das ist über ja, über irgendwelche aztekischen Religionsrelikte zu erklären, also eigentlich.
Das ist eigentlich auch ein bisschen eine Cultural Appropriation.
Bitte?
Kulturelle Aneignung, wenn man das jetzt noch macht.
Ah, quasi, ja, vielleicht, vielleicht, wenn man nicht gerade Azteke ist. Ja,
ja,
ja. Ich hatte das übrigens nur akustisch nicht verstanden, weil ich nicht selber geredet habe, aber.
Wie so oft. Okay, und.
Ja, also da ist natürlich ganz offensichtlich so, das ist nicht vegan. Also ich habe das mal probiert.
Wie war's?
Ich bin da auch sehr froh drüber, dass ich das probiert habe, bevor ich vegan wurde.
Damit du jetzt nicht mehr
diese Versuchung hast, das probieren zu wollen. Weil ich da jetzt nicht diesen Gewissenskonflikt habe, weil ich es natürlich aus beruflichen Gründen so, es ist schon auch vielleicht wichtig, da mitreden zu können und so. Und ich muss sagen, das ist auch wirklich lecker, einfach weil es gutes Zeug ist. Das ist einfach hochwertig hergestellter Mezcal. Aber das wollte ich gerade sagen. Der Unterschied zu anderen Mezcals aus wilden Agavensorten ist jetzt auch nicht so unfassbar groß, dass ich sage, das muss man unbedingt trinken. Ja, zumal das ja sowieso dann im sehr hohen Preissegment irgendwie angesiedelt ist.
Was heißt hohes Preissegment?
Naja, die Mezcales de Pechuga, ich habe jetzt fürs Sortiment bei uns im Spirituosenladen so mit den günstigsten rausgesucht, den ich finden konnte, der liegt bei 99,60 €. Okay, ja, also die meisten kosten relativ deutlich dreistellig. Dann.
Ah, okay.
Oder was heißt nicht deutlich dreistellig, aber deutlich über 100 €. Also zwischen 100 und 200.
Krass. Ja, für mich war es auf jeden Fall ein Schock, weil ich noch nie davon gehört habe, dass man sowas auch für Alkohol benutzt. So dieses Wein-Ding wusste ich auch spätestens seit Australien, weil wir da immer diesen Boxwein getrunken haben, wo das sogar vorne drauf stand, dass Fischreste verwertet werden oder so ein Scheiß.
Die schreiben das da drauf?
Ja.
Das ist ja eines, das ist ja andererseits halt auch immerhin...
Es ist ehrlich, aber es ist auch echt räudig. Aber das war halt das Günstigste. Ne? Was aber es gab sogar auch veganen Goon, heißt es da. Und da habe ich auch mal an einem Abend so eine ganze Kiste fast getrunken. Ach, das ist das räudigste Zeug überhaupt. Mach das nicht nach. Das ist ganz schlimm.
Ich gebe mir Mühe.
Ja, gut.
Die dritte Art und Weise, Mezcal, die dann vielleicht nicht vegan ist, da kommt es dann wieder so ein bisschen auf die Definition an, sag ich mal. Mhm. Ja, ich meine, Definition von Veganismus ist ja eigentlich, wir wollen die Ausbeutung von Tieren vermeiden. Das schließt dann natürlich auch so ein bisschen die Herstellung mit ein.
Wobei natürlich die genaue Definition ist, glaube ich, immer so weit, wie es
so weit möglich, genau.
Ich habe auch schon mal darüber gesprochen, dass man nicht 100% vegan sein kann, einfach in der Welt, in der wir leben.
Genau, dann kann man keinen Laptop mehr benutzen, dann kann man keinen Podcast aufnehmen, weil auch in den Mikrofonen hier sind Kupferkabel drin und da findet bei der Produktion oder bei der Raffinierung von Kupfer, kommen auch meistens tierische Stoffe zum Einsatz und so weiter.
Voll. Ja. Und wenn du rumfährst in der Bahn, ist auch, keine Ahnung, du gehst in eine Tankstelle, die Seife ist nicht vegan.
Ja, klar, das geht nicht. Aber auf eine relativ exklusive Form von Mezcal kann man natürlich zumindest relativ einfach verzichten. Ja. Und es ist so, dass Mezcal oft noch sehr traditionell hergestellt wird. Ja, das fängt an mit irgendwelchen Steinmühlen, die da eingesetzt werden. Tahona heißen die und so. Und es gibt eben bei Mezcal eine Kategorie, die ist aber auch ganz, ganz selten und sehr hochpreisig. Also da gibt es überhaupt nichts, was zweistellig kostet. Da geht es wirklich dann erst über 100 € los. Das ist Mezcal Ancestral. Und da sagt ja schon der Name, Mezcal, so wie ihn die Vorfahren hergestellt haben. Und bei dieser Art von Mezcal ist der Einsatz von Elektrizität und irgendwelchen Verbrennungsmotoren und so weiter bei der Herstellung verboten.
Mhm.
Ja, das heißt, muss man halt, um die Agaven irgendwie zu zermahlen, eben zwingend entweder irgendwelche Hämmer oder so verwenden und einfach draufklopfen oder eben diese Tahonas, diese Steinmühlen. Aber man darf diese Steinmühlen halt auch nicht mit einem Motor antreiben, sondern auf die traditionellste Art und Weise, wie diese Steinmühlen betrieben werden. Und das ist, dass man außen ein Zugtier anspannt, also meistens eben ein Esel oder ein Maultier, das dieses Ding dann dreht und im Kreis zieht.
Okay, aber du bist jetzt so ein Frühstarter-Veganer, sag ich mal, im frühesten Stadium. Mhm. Aber würdest du denn das noch als vegan definieren? Es gibt ja auch Menschen, vegane Menschen, die trotzdem reiten zum Beispiel. Mhm. Wo ich würde so gerne mal wieder reiten. Ich liebe Reiten und ich habe es früher gemacht. Aber ich habe da vor allem einen Gewissenskonflikt, weil dieses Tier will ja eigentlich nicht geritten werden, weißt du? Man kann es natürlich auch voll die sanfte Art und Weise machen, ohne Gebiss, ohne Sattel, einfach nur draufsitzen. Aber trotzdem ist es ja an sich nicht dafür herhalten, dass man es reitet. Man kann es ja auch spazieren führen oder so, zu bewegen. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Würdest du das dann einfach als nicht vegan definieren, laut deiner Definition? Oder findest du, dass das irgendwie noch eine...
Ja, das ist ganz schwierig. Wahrscheinlich würde ich es in diesem speziellen Fall als nicht vegan definieren, einfach weil es so leicht fällt, es irgendwie zu vermeiden und es irgendwie nicht zu machen, sag ich mal. Und das muss mir jetzt auch dabei sagen, wir reden jetzt gerade über absoluten Nerdkram. Ich hoffe, die Leute schalten nicht sofort ab, ne? Weil Mezcal Ancestral macht 0,1% der Mezcal-Produktion aus. Mhm. Ja, also das ist wirklich eine winzige Nischenkategorie. Und in den anderen Kategorien, da ist es theoretisch natürlich auch zugelassen, ne, mit dieser tierischen Hilfe. Aber da muss man einfach sagen, dass meistens eben mit Verbrennungsmotoren gearbeitet wird. Einfach weil das effizienter und günstiger ist. Ja, da kommen wir natürlich wieder an einen Punkt, so ganz oft haben wir ja die Problematik, dass die Tiere ausgebeutet werden, einfach weil es die günstigste Methode ist. So, und dann nimmt man das noch mit. So wie man halt Schlachtabfälle hernimmt, um Kupferkabel zu raffinieren, obwohl man es auch anders machen könnte, aber dann kostet es halt 0,03 Cent mehr. Ja, und hier ist es ja eigentlich andersrum. Das heißt, hier macht man es dann nur in dieser sehr traditionellen Kategorie, wo es halt irgendwie vorgeschrieben ist. Ja.
Das kann man wirklich einfach vermeiden. Hast du mal so einen getrunken?
Mezcal Ancestral habe ich noch nie getrunken, nein. Okay.
Würdest du gerne noch?
Nicht unbedingt, nein, weil wie gesagt, die Mezcales werden durch besondere wild wachsende Agavensorten und so weiter so speziell im Geschmack, und da muss ich das dann nicht unbedingt haben, dass mir die Mühle noch ein Tier zieht.
Ja, ne?
Das macht Unterschied. Genau, das macht nämlich geschmacklich also halt einfach keinen Unterschied. Tequila, da gibt's das übrigens nicht, ne? Die andere, die viel bekanntere Agavenspirituose, also da gibt's das nicht, da gibt's keine Kategorien, wo irgendwie dann Tierteile mit destilliert werden oder so, also da muss man noch viel weniger aufpassen. Theoretisch ist es auch da möglich, dass Tiere die Tahona ziehen, also diese Mühle. Aber mir ist da, das heißt jetzt ganz ausdrücklich nicht, dass es das nicht gibt, aber mir ist jetzt keine Marke bekannt, wo das passiert. Selbst Fortaleza zum Beispiel, das ist eine Tequila-Marke, die also sehr traditionell herstellen, die eben noch eine Tahona verwenden zum Beispiel. Aber die fahren auch mit so einem Aufsitztraktor immer im Kreis, um okay, die Tahona zu betreiben. Ja.
Ja, dann, wie ist es denn mit, herkömmlich ist jetzt auch zu blöd gesagt, aber mit so Spirituosen, die vielleicht auch mehr Menschen kennen und im Supermarkt kaufen würden?
Ja, das ist nämlich überhaupt das Ding, also im Supermarkt einkaufen, weil das ist ja eines der Grundprobleme, dass man halt bei Spirituosen hat. Ne, genauso wie beim Wein, das werden viele von euch kennen. Man kann halt anders als bei Lebensmitteln oder bei Speisen nicht so gut sehen, ob es vegan ist oder nicht, weil auf alkoholischen Getränken keine Zutatenliste drauf ist.
Wobei ja viele das mittlerweile deklarieren. Wobei ich auch mal gehört habe, dass es gar nicht unbedingt immer stimmen muss.
Was meinst du, die Deklaration?
Okay. Teilweise.
Die ist ja sowieso schwierig, allein schon deswegen, weil sie genauso aussieht wie die für vegetarisch, aber da habe ich ins Detail gelesen, das soll geändert werden.
Ne? Echt?
Ach, ja, die wollen irgendwas machen. Bei den Labeln, gemacht, also auch inhaltlich, aber halt auch, dass es sich dann optisch noch ein bisschen stärker unterscheidet.
Das wäre das Falsche gekauft.
Vielleicht relativ clever, ja.
Aber gut, bei Wein steht es halt mittlerweile teilweise drauf. Ich verlasse mich dann auch immer darauf, weil worauf sollst du dich sonst verlassen?
Klar, aber es steht halt auch nur teilweise drauf. Also es gibt ganz, ganz vielen veganen Wein, wo es nicht draufsteht.
Ja.
Ne? Und also sobald 1,2 Volumenprozent da drin sind, muss man es halt nicht mehr draufschreiben, außer bei Bier. Super. Das ist irgendwie komischerweise eine Ausnahme. Eine Ausnahme gibt es aber auch noch, und das sind die Allergene. Ja, also wenn irgendwo Milchprodukte oder Ei drin ist, das muss trotzdem deklariert werden. Das ist immerhin schon mal ganz gut. Ja, da kann man immerhin schon mal sehen, was man ausschließen kann. Und ich denke, das ist sowieso für die meisten offensichtlich. Aber wir können es ja nochmal sagen, Sahneliköre und Eierlikör sind nicht vegan. Ja,
wobei, es gibt veganen Eierlikör jetzt, habe ich gerade entdeckt. Gibt es sogar im Aldi, habe ich entdeckt. Sogar bei meinem Großeltern auf dem Dorf im Aldi, habe ich mich ein bisschen gewundert. Aber den habe ich schon probiert und ich kann sagen, der schmeckt scheiße. Also den müsst ihr nicht kaufen.
Okay, aber wir haben noch eine sehr gute Alternative für so Creamliköre und so weiter. Die sagen wir aber erst am Ende, wenn wir wieder zu den Likören zurückkommen, damit die Leute dranbleiben.
Sehr tricky.
Ja, das ist
gute, gute Werbung, ja.
Also stay tuned. Ja, wir geben euch am Schluss noch unbezahlte Werbung mit auf den Weg. Ja. Wie ist das mit den konventionellen Spirituosen?
Ja.
Fangen wir mal an mit den klaren, so Wodka, Gin, sowas. Mhm. Ne? Wodka mit Milchfiltration, hast du das schon mal
untergekommen? Ja, das ist mir bei der Prüfung letztes Jahr, stand das da nicht mit da drin?
Ja, da gibt's, ne, wird manchmal mit Milch filtriert.
Genau, habe ich auch gelesen und war auch überrascht.
Ja. Ist aber was nicht so unbekannt ist irgendwie, glaube ich auch, weil irgendwie viele Leute mich immer wieder darauf ansprechen.
Echt?
Ja, also wenn wir so über Wodka sprechen, ne, bei einer Verkostung oder so, mhm. Das ist einfach was immer wieder auftaucht. Der wird doch auch mit Milch gefiltert zum Teil. Und auch da muss man wieder sagen, dass diese Milchfiltration eigentlich ein sehr traditionelles Instrument ist, ja, nur um das so ein bisschen verständlich zu machen, wie man überhaupt auf die Idee kommen kann. Das haben eigentlich früher in Russland die Bauern mit ihrem Selbstgebrannten gemacht, ja, die halt keine effektiven Filtermethoden irgendwie zur Verfügung hatten, aber die hatten halt Rinder und haben dann da Milch reingeschüttet in den Wodka. Und was passiert ist folgendes, das Milcheiweiß löst einen Gerinnungsprozess aus. Und an das ausflockende Milcheiweiß werden dann verschiedene Mikrosubstanzen gebunden, also eben Unreinheiten, ja, die Schwebstoffe, die in dieser Spirituose drin sind.
Eigentlich echt sinnvoll.
Und die können dann zusammen mit dem Milcheiweiß abgeschöpft werden. Ja. Und mittlerweile hat man die Methoden auch noch ein bisschen weiterentwickelt und man kann sehr, sehr effizient damit filtern. Also von der Filterleistung her ist das auch wirklich eine ziemlich gute Methode, nicht die beste. Und deswegen wird es auch nur selten gemacht. Parliament-Wodka, ich denke, das kann man ruhig sagen. Das ist einer, der mit Milch filtriert wird. Die werben auch ganz groß damit. Und das ist auch was man im Supermarkt finden kann. Also was jetzt mal ausnahmsweise nichts irgendwie komplett Abgehobenes ist. Und da sind wir aber bei dem Punkt, da steht auch vorne groß drauf, dass es mit Milch gefiltert ist. Und hinten auf dem Etikett steht nochmal drauf, enthält Milch. So, weil halt auch immer ein bisschen was zurückbleiben kann und Milch dann ein Allergen ist, da muss es draufstehen. Ja, das heißt, wenn irgendwas mit Milch gefiltert hat, ist es schon mal gut, dann muss es auch draufstehen. Ja, da kann man sich dann also drauf verlassen, abgesehen davon, dass die Hersteller sowieso aus Marketingzwecken mit draufschreiben. Ja, einfach weil das ist ja das Alleinstellungsmerkmal. Ja, das würde jetzt vielleicht zu weit führen, wenn wir darüber noch sprechen, aber Wodka ist ja eine Neutralspirituose, die darf ja per Gesetz nach nichts schmecken. Das heißt, die Hersteller müssen sich natürlich beim Wodka echt was einfallen lassen.
Ich habe ja immer noch die Idee, dass ich einen mache und dann steht darauf mit Diamant.
Durch Diamantstaub gefiltert.
Diamantstaub gefiltert.
Das macht ja aber 360 schon.
Ja, da muss
musst du was Neues überlegen.
Ja, genau. Frisches Quellwasser oder so, ja. Gab's auch noch, ne?
Ja, frisches Quellwasser gibt's aber auch ständig. Naja. Ja,
auf jeden Fall so richtig Marketing und dann kostet die Flasche 150 Euro, was eigentlich richtiger Billo-Scheiß.
Ja, also auf jeden Fall, ich denke, das kann man festhalten, wenn so eine klare Spirituose irgendwie unvegan werden kann, dann ähnlich wie beim Wein durch irgendwelche Hilfsstoffe zur Filtration.
Aber nimmt man da auch Fischgelatine zum Beispiel?
Nein. Und die gute Nachricht ist, auch das mit Milcheiweiß und so weiter macht man nur ganz selten. Bei der Spirituosenfiltration spielt das einfach nahezu keine Rolle. Und zwar, weil wir zwei sehr effektive Filtermethoden haben, die günstiger und effektiver sind als irgendeine Filtration mit tierischen Produkten. Die kann man beim Wein aber beide nicht anwenden.
Ach so.
Und das ist zum einen die Kältefiltration. Das macht man ganz viel bei Rum und bei Whisky und so weiter, wenn man da keine Schwebstoffe drin haben will, dass die Spirituose nicht trüb wird, wenn Temperaturschwankungen sind. Na, dann muss man die Schwebstoffe vorher rausfiltern. Und dafür wird die Spirituose sehr, sehr stark runtergekühlt. Wird also halt quasi, so um und bei 0 Grad gekühlt und dann frieren die Feststoffe ja quasi, aber die Spirituose natürlich nicht, weil Alkohol natürlich einen tieferen Gefrierpunkt hat. Und dann kann man das abfiltern. Es geht auch immer ein bisschen Aroma bei verloren, ja, trotzdem wird das gerade bei den günstigeren Whiskys eigentlich durch die Bank gemacht und so weiter. Und das geht bei Wein halt nicht, weil der Wein einfrieren würde, weil der Alkoholgehalt nicht hoch genug ist. Und genauso Aktivkohlefiltration. Das ist halt gerade was, was bei den gelagerten Spirituosen eine wichtige Rolle spielt. Und das geht halt bei Wein auch nicht, weil dann der Wein plötzlich erstens relativ geschmacksarm und zweitens farblos wäre. Ja, beides wäre bei Wein dann doch ein bisschen wack. Aber bei einer klaren Spirituose macht das ja nichts. Und gerade Wodka, das will man ja auch möglichst geschmacksneutral haben. Und deswegen filtert man da dann meistens mit Aktivkohle. Man muss dazu sagen, ausschließen kann man nichts. Gerade bei Wodka wird bei der Herstellung wirklich sehr, sehr viel Schindluder getrieben. Vielleicht gibt es irgendeinen Hersteller, der... eine Fischblase kann ich mir jetzt nicht unbedingt vorstellen, diese Hausenblasen, aber einfach Gelatine irgendwie einsetzt im Klärungsprozess. Das muss dann natürlich nicht deklariert werden, weil Gelatine kein Allergen ist. Mir ist nichts bekannt über einen Wodka, wo ich jetzt ganz dezidiert sagen kann, ey, lasst von dem die Finger weg. Na, das ist dann so ein bisschen was, wo man sich einfach, wo man damit leben muss, quasi mit der Restunsicherheit. Aber es ist auf jeden Fall so, dass die meisten Spirituosen nicht mit Hilfe tierischer Hilfsstoffe filtriert werden.
Das ist ja schon mal nice to know.
Das ist schon mal nice, ne? Gin. Wollen wir über Gin reden? Gin ist ja die absolute Hype-Spirituose. Ja, und das versteht ja niemand, weil Gin ist ja leider nur aromatisierter Neutralalkohol. Also ich kann diesem Hype ja nicht so viel abgewinnen, aber gut. Was Filtration angeht, ist genau das Gleiche. Aber was beim Gin halt dazu kommt, die Botanicals, also die Aromastoffe, ja, gut, die klar. da drin sind im Gin. Und da kann halt logischerweise auch immer mal was dabei sein, was nicht vegan ist. Zum Beispiel ist Honig.
Stimmt, wir hatten den einen neulich im Gin-Tasting mit Honig, den ich echt ganz geil fand.
Ja.
Leider Gottes.
Ja.
Ich würde den jetzt nicht wieder kaufen, wegen des Honigs. Aber klar, sowas kann natürlich auch. Und das ist ja ein bisschen wie bei dem Mezcal-Thema, ne? Dass du da Sachen reinhängen kannst, die halt Tier sind oder enthalten.
Ja. Also bei Gin kannst du alles reinmachen, ne? Wacholder muss halt drin sein. Ansonsten kannst du alles machen und musst halt nichts angeben, weil ne, die Hersteller können die Rezepturen geheim halten. Na klar, Hauptallergene sind deklarationspflichtig und so weiter, aber sowas wie Honig und so weiter, nullo problemo. Die gute Nachricht ist, die meisten Hersteller nehmen ihre besonderen Botanicals in Anführungszeichen natürlich auch für die Werbung her.
Also sowas wie
Honig. Ja, und wenn sowas wie Honig drin ist, dann weiß man das halt oft. Aber ja, also Gin ist diesbezüglich ein schwieriges Thema, weil man es halt nicht so genau wissen kann. Aber andererseits, so viele tierische Produkte kommen jetzt auch wieder nicht in Frage. Ja, vor allem nicht so viele, mit denen man dann nicht werben würde. Es gibt tatsächlich auch, ich hoffe, dass mir das nie jemand zum Probieren geben wird, ein Currywurst-Gin.
Was?
Wo tatsächlich Wurst drin ist als
Was?
Botanical.
Was? Das kannst du noch nicht Botanical nennen.
So das ist einfach nur unfassbar eklig. Ja, aber da ist es halt auch relativ offensichtlich. Ja, aber andererseits auch wieder nicht vielleicht, weil wenn jetzt irgendjemand diesen Currywurst-Gin sieht, dann denkt er, ja, da haben die mit Gewürzen irgendwas gemacht, dass der nach Currywurst schmeckt.
Aber wer will denn
Nein, sowas? Nein, da ist wirklich Wurst drin. Also, der ist nicht vegan.
Boah, das ist ja fast so räudig wie bei Chips, wenn die da irgendwie natürliche Aromen und dann ist da Wild mit drin.
Ja.
Das ist schon crazy.
Es gibt aber einen Barbecue-Gin von, oh, ich glaube, die Firma heißt einfach Berlin Distillery. Also so eine kleine Berliner Brennerei. Der ist ziemlich lit, dieser Barbecue-Gin. Der hat so ein schönes Rauch, so ein schönes Räucheraroma. Der ist halt einfach mit geräuchertem Paprika gemacht. Also der ist auch vegan. Ja, aber es gibt halt auch mit Currywurst, das ist dann eher ein bisschen räudig.
Ist es dann dieser Rauch-Gin ein bisschen wie Whisky auch?
Nee.
Mehr so anders, so wirklich so Barbecue-Rauch, ja, weil das feiere ich zum Beispiel überhaupt gar nicht. Ich liebe ja so rauchigen Whisky, aber so bei so Barbecue-Soße gar nicht meins.
Whisky?
Gute Überleitung.
Gute Überleitung, Cara. Wie ist denn bei Whisky? Also fällt dir da irgendwas ein, wo du sagst...
Tatsächlich gerade in Erinnerung. Also Whisky ist ja meine persönliche Lieblingsspirituose.
Mhm.
Und soweit ich weiß, sind meine Favorites, die ich da so bevorzuge, sind die auch vegan. Ich habe jetzt von nichts gehört, dass da was Spezielles irgendwie wäre.
Mhm.
Aber ja, klär mich auf.
Ja, also bei Whisky, und das kann man in dem Fall in einem Atemzug mit Rum nennen, ja, sowohl Whisky als auch Rum, da müssen wir uns bei Filtration schon mal keine Gedanken machen, weil wie gesagt, wenn, dann wird da einfach Kälte filtriert. Mhm. Ja, und auch sonst können da keine tierischen Inhaltsstoffe drin sein, weil beide Spirituosen einfach keinerlei Zusätze enthalten dürfen, außer Farbstoff.
Mhm, ja, stimmt.
Und als Farbstoff auch eben nur Zuckercouleur, also nie irgendwie tierischen Farbstoff oder so, ne, sondern halt ganz normal Zuckercouleur, um das die bräunliche Farbe vom Fass ein bisschen zu intensivieren, na, und die Spirituose ein bisschen dunkler wirken zu lassen. Aber sonst darf da nichts rein. Und wenn ihr jetzt irgendwie im Supermarkt steht und da steht so was, was aussieht wie Whisky und dann ist da Honig drin, weil das gibt's ja, ne? Das ist dann was, was irgendwie auch sehr offensichtlich dann ist. Da muss man eigentlich wieder nicht drüber reden, aber so ne, Jackie Tennessee Honey, Jim Beam Honey und so, ne? Oder beim Rum.
Gibt's von Jim Beam einen mit Honig?
Ja, da weiß ich nicht, ob es den noch gibt, aber ich habe den zumindest schon mal getrunken. Und von Jack Daniels gibt es auf jeden Fall einen mit Honig.
Krass.
Oder beim Rum dieses Ron Miel von den Kanarischen Inseln. Ja, da fragen mich die Leute every once in a while zum Beispiel danach, wenn die auf den Kanaren im Urlaub waren, ey, habt ihr auch Ron Miel und so. Ja, also das ist halt Rum mit Honig, aber es ist halt, das sind immer Liköre, ja, die halt auf Rumbasis, auf Whiskybasis sind. Die haben meist auch viel weniger Alkohol als Rum und Whisky das haben müssten. Das ist natürlich klar, ne, wenn ihr da irgend sowas habt, wo Honig zugesetzt wurde, dann ist es halt logischerweise nicht vegan. Aber grundsätzlich, wenn das wirklich ein echter, in Anführungszeichen, Rum oder Whisky ist, dann kann da nichts drin sein. Dann müsste man nur vielleicht noch über die Fässer sprechen und wie man das so sieht, weil warum nicht ganz so sehr wie bei Whisky, aber gerade bei Whisky im Preisbereich über 30 Euro ist es mittlerweile fast mehr die Regel als die Ausnahme, dass irgendwelche besonderen Fässer zur Lagerung verwendet werden. Irgendwelche ehemaligen Weinfässer, ja, irgendwelche Sherryfässer, Portweinfässer.
Und du meinst dann, dass der Wein, der da drin war, nicht vegan war?
Ja, und dann war der Wein vielleicht nicht drin vegan. Und da weil das habe ich nämlich... Und ja, wie siehst du das denn, Cara?
Da muss ich schon sagen, dass ich das trotzdem noch als vegan bezeichnen würde, weil das ist ja so ähnlich.
Ich auch.
Das ist ja so ähnlich, wie wenn du eine Sache hast und dann steht da bei den Inhaltsstoffen dies, kann Spuren von Milch und das Ei sein enthalten.
Ja.
Und dann gibt es ja auch Menschen, die dann sagen, hey, es ist aber nicht vegan, da steht drin, kann Spuren von enthalten, aber es ist schon vegan, es ist halt nur der Allergiker-Hinweis,
ja,
damit die nicht verklagt werden können, falls da jemand einen allergischen Schock erleidet. Ja. Aber es ist nicht, dass es dazugefügt ist, sondern es einfach an der gleichen Herstellungsdings verwendet.
In der gleichen Produktionshalle.
Genau, und dann was halt rüberfliegen kann. Und für mich ist das so eine ähnliche Sache, muss ich sagen.
So hätte ich es jetzt gar nicht begründet. Ich hätte es anders begründet. Ich finde nämlich auch, dass diese Spirituosen auf jeden Fall vegan sind.
Mhm.
Ich spreche das überhaupt nur deswegen an, weil ich habe mich natürlich auch so ein bisschen von der anderen Seite her vorbereitet auf das Gespräch und habe so ein bisschen gegoogelt und geschaut, was steht denn auf so veganer Seiten über, ey, darauf
Echt?
Nicht achten bei Spirituosen.
Da steht doch safe nicht sowas,
und
oder?
Da steht halt, ich glaube, das war Peter, auf der Peter-Seite habe ich das, glaube ich, gelesen,
Echt?
Dass da stand, und das fand ich ziemlich witzig, weil da stand, so in einem Atemzug mit irgendwelchen Filtermethoden, die fast nie vorkommen, über die wir schon gesprochen haben, stand da auch Whiskys, die in Fässern gelagert wurden, in denen eventuell vorher nicht veganer Wein drin war, sind eher die Ausnahme. Da denke ich mir so, ja, nee, eigentlich eher nicht. Also außer halt, du kaufst deinen Whisky nur für 15 Euro, dann ist es die Ausnahme. Aber wie gesagt, bei den teureren ist das mittlerweile fast die Regel.
Dass sie darauf achten, finde ich crazy. Weil ich habe mich ja erst seit letztem Jahr krass mit so Alkoholherstellung und so weiter beschäftigt. Und ich glaube halt, dass es nicht die Norm ist, sich so intensiv damit zu beschäftigen.
Ja.
Außer du bist halt in dem Themengebiet aktiv. Und da würdest du niemals darauf kommen, dass du irgendwas nicht trinkst, weil es in einem Fass war, wo mal Wein drin war, der eventuell nicht vegan ist. Das weiß man ja halt auch nicht. Oder? Ich finde, das ist ziemlich weit hergeholt.
Ja, finde ich auch.
Es ist verrückt, dass es bei Peter steht,
und,
ehrlich gesagt.
Ja, das haben die, irgendwo haben die das aufgegabelt und wahrscheinlich dachten sie dann, schreiben wir es mal hin, ohne sich
ist
jetzt
ja
wirklich näher damit
okay,
auseinanderzusetzen.
Aber
ist auch erstmal okay, aber wie gesagt,
ich
bin der Meinung, dass das absolut, dass das allein schon deswegen vegan ist, weil im Grunde haben wir es hier mit Upcycling zu tun.
Ja, das ist Recycling.
Da werden gebrauchte, gebrauchte Fässer weiterverwendet. Das ist eine Zweitverwertung von Fässern, die man ansonsten wegschmeißen würde.
Das ist wie wenn du eine
gebrauchte
Lederjacke
kaufst,
ein bisschen.
Ja.
Wobei man das ja nicht machen sollte, weil es suggeriert, dass es okay wäre, Leder zu tragen.
Ja.
Auch schwieriges Thema.
Bei Leder finde ich es auch kritischer. Ich war auch kurz überrascht über das Beispiel. Ja,
aber theoretisch ein ähnliches Ding.
Aber
so vom
so bei den Fässern, da würde ich sagen, also da braucht ihr euch keine Sorgen machen.
Ja. Ich würde da auch nicht drüber nachdenken.
Da kann man eher wieder drüber reden, wenn man jetzt gerne rumtrinkt, dass man halt nie ausschließen kann, ob bei der Zuckerrohrernte da irgendwie ein Lasttier involviert war. Das ist klar, das werden wir nie ausschließen können, wie die das Zuckerrohr von der Plantage vom Feld geholt haben.
Ja, aber das meinte ich auch vorhin.
Aber
auch wenn du deine Nudeln kaufst, du weißt ja nicht, welche Menschen bei der Ernte dafür gequält wurden von dem Weizen. So.
Genau.
Das kannst du schwer zurückverfolgen.
Solange du es nicht ausschließen kannst, ist es halt auch nicht mehr nachprüfbar und nicht mehr vermeidbar.
Deswegen
so, weil man kann nicht sein Leben plötzlich einstellen.
Ja.
Ja, nur weil man nicht ausschließen kann, dass durch irgendwas, was man tut, irgendwo Tiere zu Schaden kommen. Ja.
Deswegen ist immer so meine Devise, ne, so weit ausschließen, wie du halt kannst und keine Milch beispielsweise direkt konsumieren. Aber halt ganz wissen kannst du es nie irgendwie.
Deswegen
außer
sagen,
du lebst autark und baust alles selber an.
Genau.
Das ist natürlich eine andere Möglichkeit. Du brennst selber dein Whisky.
Und hast kein Handy und so weiter.
Genau,
und dann aber mit Whisky brennen wird
es
auch schwierig. Weil Whisky brennst du in einer Kupferbrennblase und da sind wir auch schon wieder bei Kupfer.
Ja? Also kein Alkohol trinken.
Funktioniert nicht. Einfach kein Alkohol trinken. Oder halt Edelstahlbrennblase, weil dann schmeckt der Whisky halt weg.
Welches wird in der Edelstahlbrennblase?
Obstbrand meistens. Ne? Okay. Obstbrennblasen sind meistens aus Edelstahl und so. Ja.
Gibt es Whisky, der da gebrannt wurde?
Ja, gibt es auch. Also gerade die ersten, die frühen deutschen Whiskys, die auch noch nicht so einen wirklich guten Ruf hatten. So mittlerweile gibt es ein, zwei, die ganz ernst zu nehmen sind. Na, aber die kamen halt oft vor Obstbrennern und das war eines der großen Probleme, dass die einfach den Whisky auch in ihren Obstbrennblasen gebrannt haben und sich dann gewundert haben, warum das so himmelweit anders schmeckt wie die schottischen Whiskys.
Komisch.
Ja, und ja, hätte man drauf kommen können, kam man dann irgendwann auch. Mittlerweile gibt es ein paar ganz okay deutsche Whiskys, aber...
Okay, was gibt es denn noch, wo man sich Sorgen machen müsste, dass da eventuell tierische Bestandteile verwendet wurden?
Also wir haben ja schon gesprochen, Wein ist oft nicht vegan. Wie ist es dann damit Weinbrand? Also Cognac, Brandy, sowas. Da muss ich tatsächlich sagen, weiß ich nicht, kann ich nicht hundertprozentig meine Hand für ins Feuer legen, weil es extrem schwierig ist rauszufinden, ob da auch Weine destilliert werden, die geschönt worden sind, ja, also geklärt, wobei ja die tierischen Bestandteile reinkommen. Ich persönlich halte es aber für sehr unwahrscheinlich. Und falls uns ein Cognac-Produzent zuhört oder sonst ein Weinbrandproduzent, dann schreibt uns bitte mal gerne per E-Mail, wie ihr das handhabt. Aber ich persönlich würde davon ausgehen, dass eigentlich fast niemand geschönten Wein destilliert, weil, warum denn? Ja, wenn man, das ist Wein, der sowieso zur Destillation gemacht wird, das heißt, man spart sich einen Arbeitsschritt, indem man den einfach nicht schönt, ja, nicht klärt und kann das dann entsprechend einfach direkt destillieren. Deswegen denke ich Weinbrände auch relativ unproblematisch. Bei Pisco, da ist dieser ungelagerte Weinbrand aus Peru und Chile, den es gibt, da weiß ich, dass es vorher nicht geschönt wird. Also der ist auf jeden Fall vegan, juhu. Da muss man beim Pisco Sour dann halt nur...
Das ist aber doch Trestabrand, oder?
Nö. Aber Trestabrand ist auch vegan. Trestabrand, Grappa, sowas.
Ah nee, das war das was anderes? Ich bin gerade ganz verwirrt.
Ja, also Pisco ist kein Trestabrand, so viel an der Stelle. Er wird nämlich nicht aus dem Trauben Tresta gebrannt, sondern aus fermentiertem Traubenmost, also aus Wein.
Okay.
Ja. Ist aber auf jeden Fall vegan, nur wenn man halt seinen Pisco Sour in der Bar bestellt. Pisco Sour ist halt ein Cocktail, der zwingend mit Eiweiß oder eben entsprechendem veganen Ersatz, also zum Beispiel Aquafaba, zuzubereiten ist. Aber Pisco Sour wird standardmäßig immer mit Eiweiß zubereitet, anders als beim Whisky Sour. Das heißt, da sollte man vielleicht drauf achten.
Ja, dann ja, das, ja klar. Ich habe mal vor ein paar Monaten ein Pisco Tasting gemacht. Und da hatten wir auch beide Varianten. Also ich habe natürlich die vegane genommen mit dem Pisco Sour. Das war auch echt richtig lecker, muss ich sagen. Hm. Hat mir sehr, sehr gut geschmeckt. Das ist ganz
und
geil.
Und der war dann ohne oder war mit Aquafaba?
Ich weiß gar nicht. Nee, ich glaube, der war mit Aquafaba. Weil ohne meinst du, das ist ja nicht so.
Nee, also ist halt einfach, ja, das ist schon.
Vielleicht war
das,
der so auch ohne. Das schon, war auf jeden Fall.
Also kann man natürlich auch machen, aber ist natürlich schon, gerade beim Pisco Sour, extrem nice, wenn aber er so schön Whisky schaumig
Sour
ist. Pisco
Sour finde ich auch schon geiler mit Aquafaba.
Ja, ich auch.
Das ist schon
ja,
viel geiler.
Aber da ist halt nicht so ein traditionelles Ding.
Ja,
so.
Ja,
da ist halt safe. was man safe immer gefragt wird. Ey, magst du den mit Eiweiß haben oder nicht? Aber wenn man einfach so ein Pisco Sour bestellt, weil einem irgendein Freund oder eine Freundin, die vielleicht nicht vegan sind, gesagt, ey, das ist lecker, das musst du mal probieren.
Dann
und du gehst dann hin und bestellst einen Pisco Sour, dann wird er wahrscheinlich mit Eiweiß serviert werden. Ja, dann sollte man ein bisschen aufpassen. Ja. Ansonsten, über Liköre haben wir ja vorher schon mal was gesagt.
Genau. Und was mir eingefallen war, das gibt es ganz oft als Beispiel bei so, diese Dinge sind nicht vegan. Hier Campari.
Ja.
Campari, ne? Ich glaube, mittlerweile ist es sogar vegan. Kann
ja,
das
ziemlich
sein?
Lang sogar. Campari ist seit 2006 schon vegan.
Echt? Ja. Witzig, weil als ich vegan geworden bin vor 6 Jahren, da war das irgendwie noch voll das Thema. Wahrscheinlich war diese Info dann noch nicht draußen, dass es vegan ist inzwischen, weil da galt es als unvegan.
Okay.
Dass da ja die eine Lausart für. Wie heißt es?
Schildläuse, Kamin.
Schildläuse, genau, Kamin.
Kamin, das was auch im Lippenstift drin ist oft.
Farbstoff von den. Schildläuse. Also eigentlich, wenn du das überlegst, ist es schon irgendwie echt richtig widerlich, oder?
Ja, wenn man genau darüber nachdenkt, ist schon ein bisschen.
Super widerlich.
Ja, ist halt auch, klar, historisch ist es natürlich extrem einfach zu erklären, weil es ein wahnsinnig schön leuchtendes Rot ist, das man in einer Zeit benutzt hat, wo man noch gar nicht die Möglichkeit hatte, sowas künstlich herzustellen. Mittlerweile ist es halt einfach so, dass man sich fragt, so warum? So, man kann dieses schöne leuchtende Campari-Rot halt auch genauso anders hinkriegen. Also das ist tatsächlich ein Thema. Wir haben ja bei Likören gesagt, so wir müssen nicht drüber reden, dass ein Sahnelikör, ein normaler Eierlikör, ein Likör mit Honig und so weiter, die sind natürlich logischerweise nicht vegan, weil diese Sachen drin sind. Aber gerade wenn man sagt, so Campari vielleicht nicht, sondern ich probiere mal ein anderes Produkt aus für meinen Bitter, ja, für meinen Spritz oder für meinen Negroni, den ich mir zu Hause mixe. Es gibt tatsächlich dann von kleineren Herstellern eben doch zum Teil noch Produkte, wo Kamin drin ist. Ja, also da, das ist, steht aber auch immer drauf, weil die Farbstoffe ja, übrigens nicht EU-weit, aber zum Glück in Deutschland, toi toi toi, also wir sind hier auf einer guten Sache, die Farbstoffe müssen deklariert werden und das steht dann drauf und Kamin ist E120.
K120. kann man sich eigentlich ganz gut
merken. Ja, also immer wenn E120 draufsteht, dann ist es nicht vegan. Bei Campari ist das nicht der Fall, aber es gibt ein, zwei andere Liköre, die eben auch an diesem leuchtenden Rot zu erkennen sind.
Zum Beispiel?
Wo tatsächlich Kamin drin ist. Zum Beispiel Touvet. Das ist ein italienischer Bitter, der mir gerade einfällt. Das ist was, was geschmacklich auch sehr, sehr ähnlich zu Campari ist. Ja, und gerade kleinere Hersteller verwenden das natürlich so ein bisschen mit dem Hintergedanken, dass sie sich ja dadurch von Campari auch absetzen wollen, dass sie es halt traditioneller und handwerklicher herstellen und so weiter. Und
ja,
und deswegen natürlich
räudig,
auch
so
auf den Originalfarbstoff zurückgreifen. Aber da muss man sich natürlich trotzdem fragen, ob man jetzt unbedingt zerquetschte Läuse trinken will.
Ich will es auf jeden Fall nicht.
Nee, ich auch nicht.
Finde ich super eklig. Deswegen.
Aber was ich trinken will, ist Apacachi.
Ja, erzähl.
Wir das wollten ist noch ja unbezahlte Werbung neue... machen. Muss man davor sagen, unbezahlte Werbung. Ne? Aber
ich
das
weiß
ist,
gar nicht, ob man das tatsächlich tun muss. Es gibt ja diese neue Verordnung, dass du das eigentlich gar nicht mehr ansprechen musst, wenn es nicht wirklich Werbung ist. Aber wir sagen es jetzt trotzdem.
Ja. Genau, also wir haben die Flaschen alle selber gekauft. Also ich habe die gekauft, Cara nicht. Ja, ich habe die gekauft.
Ich trinke sie.
Cara trinkt die dann. Es gibt, wenn man jetzt, wenn ihr gerne so Baileys oder sowas trinkt, oder irgendwelche solche Cream-Liköre, da gibt es halt mittlerweile echt gute Alternativen. Den Eierlikör, von dem du vorhin erzählt hast, der war ja wohl nicht so geil, ne?
Nee, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr die Marke. Das ist auf jeden Fall, den kriegt man auch im Aldi und ich habe mich voll gefreut. Veganer Eierlikör habe ich noch nie irgendwo gesehen. Ich habe den neulich mal selber gemacht, aber noch nie so zu kaufen gehabt. Und dann haben wir den probiert und es war echt ungeil, muss ich sagen. Es war viel zu süß und einfach ganz wieder Geschmack. Also ich kann es nicht empfehlen, ihr könnt es natürlich selber ausprobieren. Steht auch fett drauf, vegan.
Ja, ich werde es glaube ich eher nicht ausprobieren.
Nee, aber Baileys muss ich sagen, den vegan. Ich habe es richtig gehypt, als er rausgekommen ist.
Baileys gibt es ja.
Mega gefreut.
Baileys Almond mit Mandelmilch eben.
Das ist so die Story früher, als ich kam, 16 war. Ich fand Baileys ganz toll und ich wollte immer Baileys trinken. Es war immer so richtig fancy und dekadent. Mm. Ich habe mich ganz toll gefühlt.
Ja.
Deswegen fand ich es mega geil, als dieser vegan rausgekommen ist. Ich finde den voll lecker, aber er schmeckt halt nicht wie normaler Baileys, meiner Meinung nach.
Ja, ich finde, wir sollten nicht so lange über Baileys reden, weil Baileys auch zu einem Spirituosenkonzern gehört, der gerade wieder was extrem Ungeiles und Unsoziales
okay,
gemacht hat.
Okay, dann erzähl von deinem Avocado-Schnaps.
Deswegen haltet lieber die Finger weg von dem veganen Baileys und holt euch lieber Apacachi. Oder ich weiß gar nicht, wie man das wirklich aussprechen muss. Apacati oder Apacachi. Es gibt ist relativ neu, in Deutschland hergestellten Cream-Likör mit Avocados. Also so eine unfassbar schöne grüne Flasche, wo noch ein Faultier drauf ist. Das ist echt nice.
Ich finde ja, dass es ein bisschen erinnert an diese eine Shampoo-Marke. Die haben voll den gleichen
von der
Verschluss. Ja. Mhm. Könnte man auch denken, weil so Shampoo grün, Faultier drauf, wäre schon irgendwie... Ja. Vielleicht ist ja gut für die Haare.
Ein Shampoo für Morgenmuffel. Vielleicht kann man auch die Haare damit waschen. Und ich fand die Idee so schön eigentlich, dass man da macht einen Avocado-Likör. Und übrigens, ich habe den jetzt vorhin auch nochmal probiert. Er riecht so ein bisschen nach Avocado. Er schmeckt eigentlich echt wie ein Cream-Likör. Also wer von euch jetzt sagt, Avocado mag ich eigentlich gar nicht so. Soll ja auch vegane Personen geben, auf die das zutrifft.
Hallo.
Zum Beispiel Cara, genau. Probiert den trotzdem mal super gerne. Weil es einfach eine schöne Alternative ist. Was ich so schön finde, ist eigentlich, und das jetzt als gute Nachtgeschichte vielleicht hinterher, dass das so ein bisschen back to the roots ist. Denn, ich weiß nicht, ob du das wusstest.
Du hast es mir schon erzählt, aber die
HörerInnen
wussten es bestimmt nicht.
Habe ich dir das schon erzählt?
Ich glaube, ja.
Eierlikör?
Mhm.
Eierlikör, wenn man sich überlegt, wie Eierlikör eigentlich entstanden ist, Eierlikör ist eigentlich das Nachahmerprodukt und dieser Avocado-Likör ist das Original.
Verrückt, oder?
Die Story geht nämlich so, dass long time ago, ich meine im 17. Jahrhundert, also 1600 Keks, nagelt mich da bitte nicht drauf fest, die Niederländer in ihrer damaligen Kolonie Bahia, also im heutigen Brasilien, mit einem Getränk in Kontakt gekommen sind, das eben ja so auf Basis von Avocado hergestellt war, ja, ein alkoholisches Getränk, ein süßes alkoholisches Getränk auf Avocado-Basis. Und das wollten sie dann nachmachen und haben dafür Avocados mitgenommen nach Curaçao, eine andere niederländische Kolonie in der Karibik. Und leider sind die Avocado-Setzlinge aber beim Transport verfault und dann konnten die da keine Avocados anbauen und dann haben die überlegt, wie kann man das nachmachen und haben als Fettquelle Eier genommen, Eigelb.
Krass.
Ja, und daher kommt auch der niederländische Name für Eierlikör.
Echt? Ja,
das heißt nämlich Advokat auf Niederländisch. Stimmt. Und das hat gar nichts mit irgendwelchen Rechtsanwälten zu tun, sondern kommt aber von der Avocado
es
her.
Es gibt aber noch ein anderes. Heißt Advokat nicht noch was anderes? Ich habe mal Niederländisch gelernt für ein paar.
Wahrscheinlich.
Kann schon sein, ja.
Aber
ich glaube ja, aber da ging es auch um Berufe. Aber witzig, dass es das auch ist. Ja, krass. Das hat mich auf jeden Fall auch überrascht.
Ja.
Aber gibt ja irgendwie öfters mal so eine Story, dass es eigentlich mal vegan war und Leute haben dann beschlossen, nee.
Quatsch rauszumachen.
Wir machen jetzt Tiere rein.
Kann man mal machen.
Ja, aber das ist so die Empfehlung zum Schluss. Genau, was ich noch sagen wollte, es gibt eine wundervolle Internetseite, die heißt Barnivore. Ich werde es nochmal in den Shownotes verlinken. Das ist so meine persönliche verlässliche Quelle, wenn man schnell rausfinden will, ob irgendwas vegan oder nicht vegan ist. Da findet man nicht alles, so gerade so irgendwelche speziellen Sachen.
Ja, leider
Sachen
halt gerade so Special-Spirituosen nicht.
Sonst, ganz zur Not, kann man natürlich immer beim Hersteller nachfragen, weil die werden das nicht verschweigen, wenn es vegan ist.
Ja.
Ja, und dann hat man ja vielleicht auch schon seine Lieblingssachen, die man dann wiederholt kauft, wo man weiß, dass es die in veganer Form gibt. Genau, möchtest du noch was hinzufügen?
Eigentlich nicht, mehr fällt mir nicht ein. Außer, kauft keinen Currywurst-Gin, das ist echt eklig.
Oh ja, in der Tat,
ja.
Das stelle ich mir auch ganz widerlich vor.
Ansonsten, was kann man noch hinzufügen?
Wenn ihr
irgendwelche allgemeinen Tipps, aber...
Wenn ihr SpirituosenliebhaberInnen seid, dann werde ich natürlich auch mal den... Liquor Store in den Shownotes verlinken.
Oh, Instagram. Wow, das ist ja
wenn
lieb.
Ihr guten Alkohol kaufen wollt, dann geht zum Jens und lasst euch da beraten. Kann ich persönlich sehr empfehlen. Und ja, danke fürs Zuhören. Danke für deine Zeit, Jens, und für deine,
sehr gerne. Danke für deine Zeit.
Fachwissen, das du uns hier vermittelt hast. Sehr spannend. Ich interessiere mich auf jeden Fall sehr für das Thema.
Ja, ist wahrscheinlich der am wenigsten oft gehörte Podcast aller Zeiten,
wir
wird das,
sehen,
weil wir mit Mescal angefangen haben, in dem irgendwelche Würmer sind und sofort alle abgeschaltet.
Also für diejenigen, die noch dabei sind, danke fürs Zuhören und ja, habt einen schönen Tag, ne? Bis dann. Ciao.
Ciao.